Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe euch ein paar Verse herausgebrochen aus dieser Geschichte der Emmaus-Jünger. Wir wollen hören auf Gottes Wort, Lukas 24, die Verse 30 bis 35. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, dass er das Brot nahm und segnete, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zu derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, welche sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir danken dir für dieses, dein Wort, das du uns heute Morgen gibst, dass du uns zurufst und dass du uns aufzeigst, Herr, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Brennende Herzen zu haben, aber auch den Grund dafür, warum unsere Herzen oft nicht brennen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen neu entfachen magst, Herr, dass wir neu ausgerichtet werden auf dich, dass wir dich, den Auferstandenen, vor Augen haben, Herr, und dass du allein Zentrum unseres Lebens bist, dass wir dir heute Morgen begegnen, und darum bitten wir dich. Bitten dich, dass du diese Zeit segnest, dass du diese Predigt segnest, das Reden, das Hören auf dein heiliges, auf dein vollkommenes, auf dein irrtumsloses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Thema dieser Predigt ist brennende Herzen für Jesus. Drei Punkte, die ich euch und Ihnen mitgeben möchte. Ein erstes, warum wir keine brennenden Herzen haben. Ein zweites, wie wir brennende Herzen bekommen. Und ein drittes, wozu wir brennende Herzen brauchen. Ein erstes, warum wir keine brennenden Herzen haben. Liebe Gemeinde, das ist ja etwas, das wünschen wir uns eigentlich alle, oder? So richtig brennende Herzen für Jesus, Feuer und Flamme zu sein, für den Auferstandenen. Doch was ist eigentlich der Grund, dass wir oft keine brennenden Herzen haben? Dass unser Glaubensleben eher so einem glimmenden Docht gleicht, als wirklich Feuer und Flamme zu sein für Jesus Christus? Und da möchte ich euch und Ihnen gerne drei Antworten mitgeben anhand dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Drei Antworten, warum kein Feuer in unserem Glaubensleben da ist. Ein erstes, weil wir den Problemen davonlaufen. Ein zweites, weil wir keine Gewissheit des Glaubens haben. Und ein drittes, weil wir die Hauptbotschaft der Bibel nicht verstehen. Ein erster Punkt, weil wir den Problemen davonlaufen. Ihr Lieben, die sogenannten Emmaus-Jünger, das waren zwei Jünger, die gehörten zum engeren Kreis der Jünger Jesu. Zwar nicht zu den 12 Aposteln, aber die sind einige Zeit mit Jesus unterwegs gewesen. Und jetzt heißt es an unserem Predigttext, da weisen sie einige Male darauf hin, dass sie auf dem Weg waren. Sie waren hier auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Warum? Die hatten das alles mitbekommen, was da in Jerusalem geschehen ist. Dieser ganze Leidensweg Jesu, die ganzen Folterungen, die Lästerungen, die Kreuzigung, all das haben sie miterlebt, dieser ganze Spott, der ganze Hohn. Die haben selbst die Auferstehung mitbekommen, die wussten davon. Allerdings konnten sie das Ganze jetzt nicht einordnen. Die wussten nicht so ganz etwas damit anzufangen. Das ist so die Situation, in der sie stecken. Die dachten sich, naja, Moment, Jesus hat doch gesagt, er will sein Königreich aufrichten. Ich dachte, jetzt geht es los. Das war so unsere Hoffnung, die wir hatten. Jetzt sollen doch die Römer besiegt werden. Jetzt geht es so richtig rund mit dem Christentum. Jesus wollte doch Israel erlösen. Und da die Kreuzigung auf einmal und die Auferstehung, die wussten das nicht einzuordnen. Was machen die also? Die hauen ab. Die gehen weg. Die rennen raus aus der Problemzone, raus aus Jerusalem, raus aufs Land, da wo man mal durchatmen kann, wo man mal sich ein bisschen entspannt, wo man mal zur Ruhe kommt. Das ist so die Situation, die wir hier vorfinden. Ist ja eine ganz moderne Reaktion. Dort, wo ich Dinge nicht einordnen kann, da laufe ich erstmal weg, da verschwinde ich. Und das gilt auch für uns, denn in dieser Gefahr stehen wir. Und das allein deshalb, weil wir ja in einer Welt leben voller Probleme. Wir leben in einer Problemwelt. Und das jetzt nicht irgendwie so seit 2,5 Jahren, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, auch nicht seit ein paar Monaten, seitdem wir wieder nach Jahrzehnten Krieg in Europa haben, auch wenn viele Christen in der westlichen Welt diesen Eindruck erwecken, dass dem so sei. Nein, wir leben in einer Problemwelt. Da müssen wir einfach nur die Zeitung aufschlagen und dann sehen wir das, diese ganzen Kriege, die ganzen Streiterei in den verschiedenen Parteien bis hin in den einzelnen Familien, wie die Menschen sich dort zerfetzen und immer wieder gegeneinander gehen. Das kennen wir, das ist Fakt. Probleme, Herausforderungen umgeben unser Leben. Und diese beiden Jünger, die wollten jetzt aus diesem Problem einfach raus, weil die keine Lösung hatten. Die konnten das nicht einordnen, die wussten nicht, was machen wir da jetzt. Und das sehen wir bei dem, was auch ihren Glauben ausmachte, dort, wie sie so weglaufen, brennend waren die beiden nicht. Und das ist ein erstes, wo wir uns eben selbst überprüfen können und müssen. Laufe ich vor irgendwelchen Problemen davon? Laufe ich von dem Ort weg, an dem Gott eigentlich mich bestellt hat? Das sehen wir bei denen ganz deutlich nachher, wenn sie die brennenden Herzen wieder haben, ist ihre direkte Reaktion sofort wieder zurück nach Jerusalem. Das ist das Erste, was sie machen. Aber jetzt laufen sie erstmal weg. Sie gehen weg, weil sie das Ganze nicht einordnen können. Und wie oft haben wir das schon gemacht, dass wir weggelaufen sind? Da wusstest du ganz genau, da hat Gott mich hingestellt an dem Platz. In dieser Gemeinde, da sollte ich dienen, das ist mein Ort gewesen. Und dann kamen die Schwierigkeiten. Da kam die Pandemie und hat so viel kaputt gemacht und da laufe ich lieber weg. Da gehe ich davon. Da wusstest du ganz genau, da soll ich sein in dieser Familie. Da hat Gott mich hineingestellt, da soll ich dienen. Aber heißt es dann, die ganzen Schwierigkeiten und es passiert so wenig. Immer wieder dieselben Themen, die durchgekaut werden müssen, da laufe ich lieber weg. Da wusstest du ganz genau, da ist der Bruder, da ist die Schwester in der Gemeinde, da solltest du hingehen und dann kommen die Ausreden. Aber ich habe doch so viel zu tun. Ich habe doch so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Mein Urlaub und mein Garten und mein Haus und all die Dinge, die mir wichtig sind, da laufen wir lieber weg. Ihr Lieben, wenn Gott uns ganz klar gezeigt hat, das ist dein Job, das hast du zu tun und wir gehen weg, dann müssen wir uns doch nicht wundern, dass da die brennenden Herzen gar nicht da sind. Dass da kein Feuer ist in unserem Glaubensleben. Und dann schlägt man gleichzeitig immer wieder die Bibel auf und liest von den ganzen Männern und Frauen in der Bibel, wie sie dort ihre Heimat verließen, nicht wissend, wohin sie kommen werden, wie sie ganze Städte und ganze Mauern zum Einsturz brachten, wie sie dort in den Gefängnissen sitzen und Loblieder sangen, wie sie dort waren und gewaltige Briefe geschrieben haben, die wir bis heute in den Händen halten, wo man denkt, wie geht das? Wie kann man in so unmenschlichen Situationen noch so brennen, so Feuer und Flamme für Gott sein? Diese Frage stellt man sich dann und diese Frage müssen wir uns eben gefallen lassen. Gibt es irgendwo Probleme, wo ich ganz genau weiß, das ist mein Job, da hat Gott mich hingestellt, aber da laufe ich davon. Das ist ein erstes, warum hier keine brennenden Herzen da sind. Ein zweiter Punkt, der hier deutlich wird, warum kein Feuer in ihrem Glaubensleben war, weil sie keine Gewissheit des Glaubens hatten. Die beiden sind jetzt unterwegs nach Emmaus und die reflektieren jetzt nochmal so die Gesamtsituation. All das, was da eben gewesen ist an diesen Ostertagen, und da reden sie jetzt drüber. Und während sie so darüber redeten, da begegnet ihnen Jesus. Da begegnet ihnen der Auferstandene. Und das ist ja auch so unsere Hoffnung, oder nicht? Dass wenn unsere Herzen nicht brennen, wenn wir nicht Feuer und Flamme sind, dass dann der Auferstandene zu uns kommt und zack ist das Glaubensfeuer wieder da in unserem Leben. Wenn die Zweifel da sind, dass dann dieser unbekannte Dritte dazukommt, dass es dann weitergeht im Glaubensleben. Und dann heißt es aber interessanterweise vor uns im Predigttext in Vers 16, dass ihre Augen gehalten wurden. Die erkannten gar nicht, dass das Jesus war. Die wussten das gar nicht. Und ihr Lieben, das ist trostreich. Das ist unglaublich trostreich, das hier so zu lesen. Bei allen Zweifeln, bei allen Sorgen, die da sind, zu wissen, Jesus ist bereits da. Jesus ist nicht dann erst in unserem Leben, wenn ich an ihn glaube und wenn ich mir sicher bin, dass er da ist. Nein, er ist immer schon bei uns, er ist immer schon da, während wir ihn noch gar nicht erkennen. Er ist schon da, wenn wir unsere Herzen noch gar nicht brennen. Er ist immer schon da. Und das ist das, was wir wissen dürfen. Bei aller Traurigkeit, bei allen Zweifeln, die da sind, im eigenen Glaubensleben, Jesus ist bereits da. Der Auferstandene, Jesus Christus, ist immer schon vor unserem Glauben da. Eine ganz, ganz zentrale christliche Wahrheit. Jesus ist nicht dann erst da, wenn ich an ihn glaube. Er ist schon vor meinem Glauben da. bevor ich mir gewiss bin, dass er da ist. Und dann fragt Jesus die beiden hier, worüber redet ihr eigentlich? Und das ist interessant, Jesus lockt aus den beiden das ganze Elend heraus. Sie müssen das alles erzählen, die ganze Hoffnungslosigkeit, all das, was sie dort nicht einordnen konnten, die ganzen traurigen Erfahrungen. Warum tun die sich eigentlich so schwer damit, mit dieser Situation? Ich meine, die halten das nicht aus. Wir haben das ja gerade gelesen in der Lesung. Und wenn man das da so liest, dann möchte man ja am liebsten mitweinen, wie zerstört die beiden da am Boden sind. Die halten das nicht aus, diese Situation. Und ich mache das so deutlich, weil ich glaube, dass die beiden versuchen, so aus sich selbst heraus eine positive Deutung des Ganzen zu erlangen. Die haben das ja gehört mit der Auferstehung. Die wussten, Jesus ist auferstanden. Das ist jetzt aber allerdings erstmal nur reine Information. Und dann stellt man sich die Frage, gut, was fange ich damit an? Und dann hinterfragt man sich, Moment, glaube ich das jetzt nur, weil ich hier so in meinem frommen Umfeld bin? Weil ich hier so schön gemütlich in der Gemeinde sitze? Ist das der Grund, warum ich glaube? Ihr Lieben, das ist ja auch so ganz modern geworden, gerade so für meine Generation, so bei so einem Abend, wenn man da 5 kräftige, gerade ganz, ganz emotionale Anbetungslieder singt, ne? Da nach dem 5. Lied, da stehen alle Anbeten unterm Kreuz. Da sind alle Feuer und Flamme. Das ist kein Problem, das funktioniert, das geht. Da sind dann alle, die sagen, ja, Jesus ist auferstanden, er hat gesiegt, gar kein Thema. Bist du auf einmal allein zu Hause? In einem Umfeld, wo die Leute kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, da passiert es dann ganz schnell, dass du das nicht mehr glauben kannst. Da sind die Zweifel dann wieder da. Da gibt es dieses erstaunliche Interview von Enoch zu Gutenberg. Der hat die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf gewaltige Weise aufgenommen. Und der wurde in einem Interview dann später gefragt, ob er selbst das glauben würde, was eben dort dargestellt wird. Und seine Antwort ist, wenn ich diese Passion dirigiere, dann habe ich vom ersten Ton an keinen Zweifel. Aber mit dem letzten Ton ist alles wieder weg. Ihm war als Künstler klar, dass er diese gewaltige Passion von Bach nur dann wirklich richtig aufführen kann, wenn er zutiefst davon überzeugt ist, dass die Auferstehung Jesu Christi wahr ist. Aber dann sagt er, naja, wenn ich die Mappe zumache, dann kann ich das auch nicht mehr glauben. Dann ist das alles weg. Und ihr Lieben, das ist furchtbar. Und genau das haben wir hier jetzt bei den Jüngern auch. Solange die anderen mit dabei waren und die anderen Jünger eben, die Gemeinschaft mit Jesus und die Heilungen, die Wunder und all das Große, all das Schöne, da waren sie Feuer und Flamme. Jetzt sind die hier alleine und können das nicht mehr einordnen. Die wissen nicht weiter. Das hilft uns im Nebenjahr aber nicht. Wir brauchen ja eine Gewissheit im Glauben. Wir brauchen ja eine Gewissheit, die stark genug ist für die Realität um uns herum. Eine Gewissheit, die uns trägt. Und das ist eben ein zweites, in dem wir uns prüfen müssen. Habe ich diese Gewissheit des Glaubens? Und weil das die Absicht der Bibel ist, uns diese Gewissheit zu geben. Die Gewissheit, Jesus Christus ist auferstanden, er ist der Herr. Deswegen wird das hier so betont. Aber bei den beiden, da ist die Anfechtung so stark, die Enttäuschung so tief, dieser Widerstand, der ist so groß, den die Jünger erlebten, die konnten das nicht glauben. Die hatten keine Gewissheit. Ein dritter Punkt, der hier deutlich wird, warum sie kein brennendes Herz hatten, weil sie die Botschaft der Bibel nicht verstanden. Und dann donnert Jesus das denen entgegen und sagt, ihr Idioten, ihr Toren, übersetzt Luther hier. Das ist ein Schimpfwort. Er sagt, ihr Dummköpfe. Und dann geht es weiter und er sagt hier, ihr habt zu träge Herzen, ihr seid hartherzig, sagt ihr. Ihr seid völlig unempfänglich dafür. Ihr wollt es doch gar nicht verstehen. Und dann sagt er, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann geht Jesus hin und legt denen die Bibel aus, auf diesem Weg, alles im Alten Testament, was über ihn geschrieben steht. Und das knallt er denen so richtig um die Ohren. Er sagt, euer dämliches Verhalten, offensichtlich das, was gesagt wurde, nicht verstehen zu wollen. Der kritisiert an denen, dass sie unempfänglich sind, dass sie es gar nicht begreifen wollten. Was mussten sie verstanden haben? Musste nicht der Christus dies leiden? Der sagt ihnen, hey, das ist doch klar, wenn ihr das lest im Alten Testament, dann zeigt er denen alle Stellen, nicht so wie bei uns in meinen Predigten, so 2, 3 Stellen mal am Rande, sondern wirklich alles, was sich auf ihn bezog. Und er sagt, wenn ihr das doch lest, dann ist das doch alles völlig logisch. Und das ist der dritte Punkt, warum eben keine brennenden Herzen da waren. Die haben die Botschaft der Bibel gar nicht verstanden. Welche Botschaft? Die Notwendigkeit Das Muss des Leidens Jesu. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Der Weg zur Herrlichkeit, zum Sieg, der geht nur durchs Leiden. Wieso eigentlich? Steht das so genau im Alten Testament? Ist ja erschreckend, dass viele Christen das Alte Testament heute gar nicht mehr lesen. Da steht ja so viel Brutales drin, so viel Ungerechtes. Na, da liest man lieber nur ein Neues Testament, da ist von Jesus die Rede und von der Liebe, das gefällt einem, das ist super. Und da sagt Jesus, hey, ihr habt das doch gewusst. Und dann fängt Jesus an bei der Schöpfung und macht ihnen das deutlich und erzählt ihnen, dass bereits das Schöpfungswort ein Wort der Liebe ist. Wie Gott hingeht und sich ein Gegenüber schafft, den Menschen. Diesen Menschen in den Garten Eden stellt, perfekte Gemeinschaft mit sich selbst, eine Bombenfrau an die Seite, erfüllende Aufgaben, alles hundertprozentig, alles sehr, sehr gut. Dann geht der Mensch hin und zerstört diese Gemeinschaft. Hinterfragt das Wort Gottes. Sollte Gott gesagt haben, sein wollen wie Gott. Der Sündenfall kommt, alles eskaliert und Gott geht in seiner unendlichen Liebe direkt da am Anfang auf den Menschen zu. Die Verheißung kommt, da wird der Retter da sein, der Schlange den Kopf zertreten wird. Da ist die Liebe Gottes deutlich. Anschließend der Noah-Bund, Gericht und Sintflut. Gott macht alles kaputt. Und auch hier wieder, die Liebe Gottes. Ich will die Erde nicht noch einmal so zerstören, obwohl Gott jedes Recht dazu gehabt hätte. Anschließend Abraham, der Segen Gottes, der jetzt ausgeweitet werden soll auf alle Völker. Und das finden wir jetzt immer und immer und immer wieder. Gott geht immer wieder auf den Menschen zu. Immer wieder wirbt und arbeitet und tut und Gott und tut Gott eben für seine Menschen. Geht immer wieder auf die Menschen zu in seiner unendlichen Liebe. Folge des Ganzen? Das Volk Israel geht immer wieder hin, rebelliert jedes Mal wieder aufs Neue, wendet sich immer wieder ab von diesem liebenden Gott. Durch die ganze Bibel dieses Muster. Gott geht auf die Menschen zu. Folge? Die Propheten, die leiden, die werden vertrieben, die werden getötet. Bis im Neuen Testament Jesus Christus selbst kommt auf diese Erde und den kreuzigen sie. Den knallen sie ans Kreuz. Den wollen sie auch nicht. Die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit ist eine Geschichte der Liebe. Gott wendet sich dem Menschen zu, dieser wendet sich ab. Und anstatt jetzt alles kaputt zu machen, geht Gott selbst ins Leiden hinein. Er nimmt die Last der Welt auf sich, trägt die Sünde der Welt, weil Gott Liebe ist. Und genau das erklärt der Auferstandene jetzt den beiden Jüngern und sagt, es gibt eine logische Notwendigkeit, ein Muss, dass der Weg der Erlösung so aussieht. Dass Jesus Christus am Kreuz sterben musste und das wird in der Auferstehung bestätigt. Das ist keine Möglichkeit Gottes gewesen, die er sich irgendwie auch hätte anders ausdenken können, wenn er gewollt hätte. In Gottes unendlicher Weisheit, in seinem Wesen, steckt ein notwendiges Muss dahinter. Dass, wenn Liebe auf Religion stößt, das Ergebnis Leiden sein muss. Wenn die Liebe Gottes auf Rebellion stößt, nach unserer menschlichen Logik, müsste der Stärkere draufhauen. Und weil Gott der Stärkere ist? Nein, Gott geht hin, Römer 5, Vers 8, und erweist seine Liebe zu uns darin, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, muss das Ergebnis Leiden sein. Es geht nicht anders. Musste der Christus dies nicht leiden? Und das erklärt er denen jetzt. Ihr Lieben, wenn wir das Alte Testament nicht mehr lesen und studieren, dann können wir nicht begreifen, wer Jesus ist. Es ist eine Lüge, dass wir Jesus begreifen könnten am Hand vom Studieren des Neuen Testaments. Das ganze Elend, die ganzen elendigen, unnötigen Diskussionen, die wir heute haben. Wie kann ein liebender Gott das zulassen? Das ganze Leid, das wir haben auf der Welt und die ewige Verdammnis. Wie geht das alles? Diese ganzen Gedanken kommen nur daher, weil wir das Alte Testament nicht mehr lesen. Weil wir gar nicht mehr wissen, wer der lebendige Gott ist. Weil wir nur so einen Hampelmann-Gott aus ihm gemacht haben. So ein Gott, der in unsere Hose tascht, der uns recht ist, wo wir sagen, so wollen wir das haben. So einen liebenden Gott zusammengebastelt. Das ist die Realität unserer Kirchen. Und das ist dann auch der Grund, warum ich am Ende von vorne bis hinten mit meinem eigenen Leben nicht mehr zurechtkomme. Warum ich die Dinge, die um mich herum passieren, auf einmal gar nicht mehr einordnen kann. Das ist die Kritik Jesu hier an den Jüngern. Und das beginnt mit einem Schimpfwort. Euer idiotisches Verhalten. Sich nicht sagen zu lassen, was offensichtlich gesagt wurde. Das Alte Testament, das ist doch dick genug, das steht doch drin. Und das macht Jesus denen eben deutlich. Und dann, nein, da sitzt man selbst in seiner eigenen Selbstgerechtigkeit und lehnt das wieder ab, anstatt auf das zu hören, was Gott längst gesagt hat. Ihr Lieben, ich sage das so hart, weil das noch weit unter dem Niveau ist, wie Jesus das hier gesagt hat. Jesus hatte noch einen ganz anderen Ton drauf. Aber das ist wichtig. Wir müssen die Bibel immer von Christus her verstehen. Das ist der Schlüssel. Das Alte Testament, das ist nicht irgendwie so ein Geschichtsbuch, wo Gott versucht hat, so ein Volk immer wieder ein paar Mal zu überreden. Das hat nie geklappt und im Neuen Testament hat es da mal hingehauen. Nein, die Bibel erzählt eine Geschichte und in dieser Geschichte berichtet von einer einzigen Person, Jesus Christus. Doch weil wir das nicht verstehen, deswegen brennen die Herzen nicht. Drei Punkte, warum wir keine brennenden Herzen haben. Ein erstes, weil wir den Problemen ausweichen. Ein zweites, weil wir keine Gewissheit des Glaubens haben. Und ein drittes, weil wir die Hauptbotschaft der Bibel nicht verstehen. Ein zweiter Predigtpunkt, wie wir brennende Herzen bekommen. Ihr Lieben, die beiden Jünger, die laufen jetzt mit Jesus weiter nach Emmaus und jetzt wird es dunkel. Die Sonne geht unter und Dunkelheit bedeutete, jetzt bist du nicht mehr sicher. Das wussten die Leute damals als Wanderer, jetzt heißt es in die nächste Stadt, ins nächste Haus, jetzt können Überfälle stattfinden, das ist nicht mehr sicher. Und deswegen laden sie Jesus ein. Jesus täuscht an, weitergehen zu wollen und die laden ihn ein, bleibe bei uns. Und hier müssen wir jetzt wieder tiefer hinhören. Denn diese Jünger, die gingen ja nicht nur durch die Nacht dort in Emmaus, sondern durch die Nacht ihres Lebens. Und in der Nacht des Lebens, da hilft nur eins, zu beten, Herr, bleibe bei uns. Und das ist so ein ganz, ganz wunderbarer Punkt hier wieder, dieses Handeln Gottes. Jesus ist ja bereits da. Der unbekannte Dritte ist ja bereits da. Die beiden, die wussten, in der Nacht des Lebens, da hilft nur eins, zu beten, dass der, der das Licht der Welt ist, mit dabei ist. Die haben ja eigentlich ganz andere Motive, warum sie ihn hier einladen. Die wollen ja ihm helfen. Aber in Wirklichkeit, mit ihrer Bitte, Jesus bleibe bei uns, tun sie das Einzige, was in der Nacht des Lebens Hoffnung bringt. Herr, bleibe bei uns, wir brauchen dich. Und dann sitzen die hier jetzt zu Tisch und auf einmal erkennen sie, wer vor ihnen ist. Jesus Christus. Was war geschehen? Jesus nahm das Brot, er brach es, dankte und gab es ihnen. Das, was er 3 Jahre lang ständig getan hatte, das, was er immer wieder getan hatte. Wir hätten ja eigentlich erwartet, wahrscheinlich dort unterwegs, als er als Lehrer aufgetreten ist, dass sie da erkannten, oh, das ist ja Jesus. Was war das Erkennungszeichen? Jesus spricht ein Segensgebet. Und daran erkennen die ihn jetzt. Darin wurde nämlich immer und immer wieder die unendliche Liebe Gottes deutlich. Jesus hat immer wieder diese Gemeinschaft gehabt mit den Zöllnern und Sündern und Pharisäern. Wurde ja immer wieder kritisiert deswegen. Aber das ist die Liebe Gottes hier wieder. Das ist die Botschaft der Bibel an uns. Dass Gott sagt, ich will eine umfassende Lebensgemeinschaft mit euch haben. Unser Leben mit Jesus sieht ja oft eher so aus wie so ein kurzer McDonald's-Abstecher, wo jeder seine eigene Tüte in sich hineinfrisst. Aber Jesus sagt hier, intensive Gemeinschaft, das ist Gottes Botschaft an uns. Als er das Brot nahm und dankte, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Er ist der Auferstandene, der Gekreuzigte, der Christus, der uns das Brot des Lebens ist und der Gemeinschaft Gottes mit sich bringt. Da ist jetzt nur noch Freude, geöffnete Augen. Das ist die Wirklichkeit Gottes. Die Wirklichkeit, die alle Grenzen übersteigt. Gott ist gegenwärtig, überall. Denn der Ewige, der hat die Fähigkeit, in unsere Endlichkeit zu kommen. Und das erleben die hier. Und da ist jetzt keine Traurigkeit mehr. Und dann verschwindet Jesus. Und die beiden Jünger fragen sich, brannte nicht unser Herz? Was war geschehen? Wodurch erkannten sie Jesus und dass ihre Herzen brannten? Als Jesus zu ihnen sprach und das Brot brach. Brennende Herzen durch das Wort und durch das Sakrament. Denn in diesen beiden Dingen haben wir die Gemeinschaft mit Jesus. Deshalb sind die Dinge so wichtig. Was sind die Kennzeichen der Kirche? Die CA Siegen, Confessio Augustana, ihr kennt sie. Wahre Wortverkündigung und rechter Gebrauch der Sakramente. Genau das finden wir hier. Das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn ihr brennende Herzen haben wollt, das geht allein durch die Gemeinschaft mit Jesus. Und die finden wir in ganz, ganz besonderer Weise in Wort und Sakrament. Denn da ist Jesus gegenwärtig. Nicht in irgendwelchen Spaziergängen, die wir irgendwo herunterpilgern oder weil wir meinen, wir legen uns da irgendwo unter den Nachthimmel und glauben, dadurch eine große Erleuchtung zu bekommen. Nix. Das ist alles Unsinn, was schon so oft ausprobiert wurde in der Kirchengeschichte. Jesus ist gegenwärtig in Wort und Sakrament. Darin liegt die Verheißung. Brennende Herzen durch Wort und Sakrament. Was ist auf dem Weg geschehen? Ja, Jesus hat die Bibel erklärt. Und das ist das Geheimnis der Bibel. Dass wenn wir die Bibel lesen, wir mit diesen Druckbuchstaben nicht alleine sind. sondern dass Gott selbst im Heiligen Geist durch diese Worte zu uns spricht, dass er anwesend ist, dass er uns die Schriften auftut, Gemeinschaft mit Jesus. Deswegen mache ich immer wieder Mut, lest die Bibel. Es gibt nichts Bedeutsameres für uns, als diese Wirklichkeit Gottes zu erfahren. Und das ist, sind Sie sich hier wieder gewiss, Jesus ist da. Wir hatten das ja gerade, warum keine brennenden Herzen da waren, weil sie keine Gewissheit hatten. Jetzt ist die Gewissheit wieder da bei denen, durch die Gemeinschaft mit Jesus. Das verstehen Sie, brennende Herzen durch das Wort. Da war wieder Gewissheit. Und diese Gewissheit, das ist wichtig, die können wir uns nicht irgendwie selbst geben, durch irgendwelche klugen Argumente, die wir uns selbst geben. Auch ich kann euch die Gewissheit nicht geben, das geht nicht. Die Gewissheit im Glauben lebt vollständig davon, dass Jesus Christus im Heiligen Geist sich selbst uns bezeugt. Und das tut er in Wort und Sakrament, sodass hier die ganzen Enttäuschungen und Zweifel besiegt werden. Mit weniger ist uns nicht geholfen. Das ist die Verheißung hier. Dass wenn wir die Bibel lesen, an seinen Tod denken und auch die Taufe gehört natürlich dazu, aber hier werden diese beiden Dinge eben hervorgehoben und betont. In Wort und Sakrament, da hat er versprochen, er ist dann ganz, ganz, ganz besonderer Weise bei uns. Und diese Erfahrung brauchen wir ja. Brannte nicht unser Herz in uns? Vorher waren die Herzen zu, die waren verhärtet, die wollten es nicht verstehen. Natürlich kann jetzt jeder da hinkommen und die Bibel lesen. Aber um Gottes Geschichte zu verstehen, brauchen wir, dass er, der lebendige Gott, uns die Schriften auftut. Also es geht nicht allein um stumpfe Bibellesen oder so viel wie möglich, sondern sucht ihn, sucht Jesus Christus in der Schrift. Da ist die Gemeinschaft. Jesus will Gemeinschaft mit uns haben. Er ist dauerhaft da, auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn wir uns seiner Gegenwart gar nicht gewiss sind. Brennende Herzen durch Wort und Sakrament. Ihr Lieben, ich kann euch nicht erklären, wie Jesus da anwesend ist. Keine Ahnung. Das übersteigt meinen Verstand, weiß ich nicht. Spielt aber auch überhaupt keine Rolle. Denn das ist das, was wir hier deutlich sehen. Ihre Herzen, die brannten. Die waren lichterloh durch die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Und das Große jetzt hier in der Geschichte, Jesus ist auf einmal weg. Und dennoch bleibt er. Die haben ihn erlebt. Beim Lehren auf der Straße, beim Brechen des Brotes. Und obwohl er nicht mehr da ist, ist er viel, viel stärker gegenwärtig in seinem Geist. Dadurch kommt das Brennen. Gemeinschaft mit Jesus. Ein dritter Punkt, wozu wir brennende Herzen brauchen. Ihr Lieben, die Emmaus-Jünger, die sind jetzt abgehauen, weil sie die Ereignisse in Jerusalem nicht einordnen konnten. Und das Ende dieser Story ist so schön wie logisch, die gehen jetzt wieder zurück. Und zwar in der Nacht, obwohl es immer noch gefährlich war für einen Wanderer. Die gingen wieder zurück in die Stadt der Probleme hinein, obwohl die Probleme immer noch real waren. Was ist geschehen? Ich meine, die beiden hätten ja auch warten können bis zum nächsten Tag, aber die hatten jetzt eine andere Realität in ihrer Mitte. Jesus ist auferstanden, deswegen gehen sie. Die Probleme sind immer noch da. Aber wir müssen hin, zurück, den Auferstandenen bezeugen. Zurück in diese Hölle und vom Auferstandenen reden. Wer Gemeinschaft mit Jesus Christus hatte, wessen Herz brennt, der erlebt, Jesus dreht alles um. Jesus ist nicht irgendwie gebunden an meine Begrenzungen, an die Schwierigkeiten meines Lebens. Wer dem Auferstandenen begegnet ist, der hat eine neue Realität in seiner Mitte. Wer dem Auferstandenen begegnet ist, der kann nicht zu Hause sitzen bleiben. Das ist der Grund, warum wir brennende Herzen brauchen. Damit wir rausgehen in diese Welt. Die haben sich jetzt auch nicht hier irgendwie so gesagt, wir machen jetzt erstmal schön Anbetungszeit, weil der Herr uns so wunderbar getröstet hat. Die haben sich auch nicht irgendwie zu Bett gelegt, sind ruhig schlafen gegangen. Ich weiß, so stellen wir uns Christsein oft vor, so schön tief getröstet, gut genährt, ruhig entspannt schlafen gehen. So stellen wir uns Christsein vor. Aber nein, der Auferstandene ist da gewesen und jetzt müssen die sofort wieder zurück in die Nacht der Probleme, in die Stadt der Gefahren hinein. Der Herr ist auferstanden. Und das mussten die Leute wissen, das mussten alle erfahren. Da war wieder Feuer da. Und wenn du brennst, dann musst du raus, dann musst du gehen, da kannst du nicht anders. Also kannst du nicht sagen, war schön, war nett, nichts. Du musst in die Problemzonen dann rein. Und bitte, da prüft euch einmal. Wie sieht es aus da mit eurem Verkündigungsdienst? Das muss dann kommen. Und da muss euch auch keiner irgendwie zu motivieren. Das ist ein Automatismus, das kommt ganz von alleine. Denn, und das ist die Verheißung, die Jesus uns gibt, die Verkündigung des Wortes Gottes ist Wort Gottes. Darum geht es. Es geht nicht um Menschen mit ihren ganzen Qualifikationen und all dem, was sie da können. Es geht allein um diese Zusage, Lukas 10, 16, was Jesus sagt. Wer euch hört, der hört mich. Darum geht es. Das hat Jesus deutlich gemacht. Darum geht es hier. Jesus identifiziert sich völlig mit dem Wort, das wir weitersagen in dieser Welt. Er sagt, ich bin nämlich dieses Wort, das du weitersagst. Eine Riesenverheißung. Da, wo wir sind und Gespräche über Jesus führen. Wo wir sein Wort weitergeben. Wo auch immer das geschehen mag. Wir machen uns ja oft so Gedanken, mache ich das geschickt genug und habe ich da die richtigen Argumente parat? Nein, es geht allein um die Verheißung. Wer euch hört, der hört mich. Raus in die Welt zu gehen. Es ist sein Wort, das Menschen rettet. Es ist sein Wort, das Menschen verändert. Und er ruft dich und mich heute, damit wir rausgehen in diese Welt und dieses Wort weitergeben. Und da gibt es keinen Grund zu warten. Keinen Grund zu sagen, wir gehen uns jetzt erstmal schlafen legen. Und jetzt kommen die beiden nach Jerusalem und treffen die anderen Jünger. Und ehe die jetzt ein Wort nur sagen konnten, sagen die auf einmal denen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und da haben wir es schon wieder. Jesus ist immer schon vor uns da. Er ist immer schon vor uns am Ort. Er ist nicht nur schon vor uns da, bevor wir an ihn glauben, bevor wir uns seiner Gegenwart gewiss sind, bevor wir brennende Herzen haben. Er ist auch schon vor uns da, bevor wir ihn bezeugen. Was für eine Verheißung. Manchmal haben wir ja so die Vorstellung, dass wir Reich Gottes irgendwie bauen müssten und dass wir Jesus in die Welt bringen müssen. Dabei sagt Jesus, ich bin immer schon vor dir da. Und deshalb, das ist der Grund, warum du getrost gehen kannst. In die Probleme hinein. Und das darf ich euch noch einmal zurufen heute Morgen. Fürchtet euch nicht. Jesus Christus ist auferstanden. Er lebt und er ist da. Die Probleme der Gegenwart, die entscheiden sich nicht nur irgendwo auf dem schönen, ruhigen Land. Die entscheiden sich in den großen Städten unseres Landes. In Bremen, in Hamburg, in Berlin, in München. Da, wo das Verbrechen herrscht und die Selbstgerechtigkeit triumphiert. Das ist Jerusalem. Da ist Nacht. Und diese Städte, die warten darauf, dass der Auferstandene bezeugt wird. Und dort, wo wir immer wieder hingehen, in Gehorsam und den Auferstandenen bezeugen, da dürfen wir immer und immer wieder erleben, er ist vor uns da. Und das macht uns getrost. Liebe Gemeinde, brennende Herzen für Jesus. Drei Punkte, die ich euch und Ihnen mitgeben wollte. Ein erstes, warum wir keine brennenden Herzen haben. Weil wir immer wieder dahin gehen und Problemen in dieser Welt ausweichen wollen, nicht die Realität unserer Problemwelt vor Augen haben, weil wir keine Gewissheit des Glaubens haben, nicht wissen, er ist bereits da, weil wir die Botschaft der Bibel gar nicht verstehen, dass sich alles nur um einen dreht, Jesus Christus. Ein zweites, wie wir diese brennenden Herzen bekommen, durch die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Und die haben wir in ganz, ganz besonderer Weise in Wort und Sakrament. Und das ist das, was wir brauchen. In dieser Welt, diese Gemeinschaft. Und wozu? Damit wir rausgehen. Rausgehen und diesen Auferstandenen bezeugen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.